Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir verschaffen uns einen Überblick darüber, was gerade eigentlich so in der Welt passiert. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir mit vielen anderen dran, die Linke in Österreich stark zu machen. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Heute nehmen wir unsere Sendung zum ersten Mal nicht in Wien auf, sondern 500 Kilometer entfernt im schönen Tirol. Ich darf die nächsten Tage nämlich auch gleich hier bleiben, weil hier das Seminar Politik der Gefühle – Einführung in die Psychoanalyse stattfindet. Eines der vielen wirklich sehr coolen Seminare der jungen Linken Summer School. Aber bevor ich dorthin fahre, darf ich mich mit unserem heutigen Gast über ein Thema unterhalten, das die letzten Wochen in den Medien wirklich rauf und runter gerattert ist. Lisa Eckert und der Antisemitismusvorwurf. In den letzten Wochen kursierte ein Video der österreichischen jungen Kabarettistin und Autorin Lisa Eckert bei einem Auftritt im WDR. Auf ihre als Satire gerahmten Scherze folgten Vorwürfe des Rassismus und Antisemitismus. Während sich einige große Meinungsmacher auf ihre Seite gestellt haben und eingefordert haben, dass Kunst das darf, hagelt es auch viel Kritik für die platten Scherze. Als Reaktion gab es Proteste, Ausladungen, Solidarisierungen und eine Debatte um das aktuelle Phänomen der Cancel Culture. Wir fragen uns heute, wie können wir die Debatte um Lisa Eckert politisch einordnen? Was ist an diesem Antisemitismusvorwurf, der im Mittelpunkt der Kritik stand, überhaupt dran? Und wie können wir als Linke generell mit Antisemitismus umgehen? Das diskutiere ich heute mit Sarah Pansy. Ihr kennt sie vielleicht schon, sie war vor einigen Wochen schon mal zu Gast. Sie ist politische Geschäftsführerin von uns jungen Linken und lebt in Salzburg. Und wir sind ja auch nicht nur hier, weil ich nachher weiter zum Psychoanalyse-Seminar fahre, sondern eigentlich, Sarah, schenkst du uns ja gerade eine Stunde von deinem Urlaub hier im Zillertal für den Podcast.
Ja, genau.
Dafür nochmal ein extra Danke, also freut mich total, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, gern. Ich bin super spontan da und freue mich, dass das geklappt hat. Also auch, dass du am Weg zur Summer School vorbeischaust und das alles mit dem Podcast gut hinhaut.
Ich freue mich auch voll. Ich habe ja schon verraten, wo es für mich dieses Wochenende hingeht. Zu welchem Summer School Seminar fährst du eigentlich noch diesen Sommer oder zu welchen?
Ich werde noch zu den nächsten zwei Wochenenden. Einmal zu feministischer Theorie, auch an der Location, wo du jetzt hinfährst, im Gabensteinhaus in Tirol. Und dann halte ich noch das Seminar zu Social Media in Wien.
Sehr cool. Sarah, was ist denn gerade die aktuelle Debatte um Lisa Eckert? Worum geht's? Was ist passiert? Kannst du uns da mal einen Überblick verschaffen?
Ich probier's. Also Lisa Eckert, das hast du schon gesagt, ist eine österreichische Kabarettistin, die vor ein paar Jahren angefangen hat, als junge Frau bei Poetry Slams aufzutreten. Und von Anfang an eigentlich sehr stark aufgefallen ist mit extravagantem Auftreten. Also von der Kleidung hin zur Sprache und auch die markante Themenwahl. Mhm. In den letzten Tagen ging es dann in Deutschland und Österreich in eine Debatte, also die ging eine Debatte um sie los. Anlass dafür ist ein Auftritt von ihr, der eigentlich spannenderweise schon 2018 war, aber erst jetzt im deutschen Fernsehen online ins Archiv gestellt wurde.
Okay.
Und bei diesem Auftritt brachte sie prominente Täter in der MeToo-Debatte, wie Harvey Weinstein und Woody Allen, mit deren Judentum in Verbindung.
Okay.
Also das ist so der Aufreger an der ganzen Geschichte. Man muss dazu sagen, schon mal vorweg, Lisa Eckert teilt als Kabarettistin extrem aus, und zwar in alle Richtungen. Sie zieht eigentlich alle durch den Kakao. Frauen, Männer, Juden, Schwarze, Homosexuelle, Ausländer, Linke, Rechte, sehr gern auch die Kirche. Eigentlich kommt niemand bei ihr gut weg. Und sie spielt auch, und das ist, glaube ich, in dem Fall jetzt für uns relevant, um uns die Debatte anzuschauen, sie spielt auch oft Betroffenheiten gegeneinander aus.
Mhm.
Also Ausgangspunkt der aktuellen Debatte war, dass Lisa Eckert bei einem Festival in Hamburg auftreten sollte, wo sie zuerst ausgeladen wurde, weil es Drohungen oder angeblich Drohungen von Seiten Hamburger Linken gegeben hätte, von denen wir heute aber mittlerweile schon wissen, dass es sie eigentlich nicht gab, sondern nur Gerüchte darum. Das war aber natürlich gefundenes Fressen für das sich als selbst sehr wichtig nehmende und echauffierte deutsche Bürgertum, das groß ankündigte, dass sowas in Deutschland natürlich nicht passieren darf, dass jemand aus politischen Gründen ausgeladen werde.
Okay.
Also das war so ein bisschen die eine Seite dabei. Und daraus entbrannte dann eine empörte Debatte über Cancel Culture. Also eine Kultur des Absagens, wo der Druck von links bestimmen soll, was gesagt werden darf und was nicht. Lisa Eckert wurde daraufhin dass diese Empörung stattgefunden hat, vom Veranstalter wieder eingeladen, hat die Einladung dann aber selber abgelehnt. Also wenn man sich das ein bisschen anschaut von der konkreten Debatte, bleibt eigentlich am Ende über, es gab große Empörung, wenn auch unklar war, über wen und was genau, und passiert ist eigentlich nichts in der ganzen Geschichte. Also es war eine Debatte, in der auf der einen Seite die Hamburger Linken als Political Correctness Polizei herbeifantasiert wurden, denen damit jetzt aber ein bisschen so die Verantwortung zugeschoben wird, sich auch mit dem Inhalt der Aussagen von Lisa Eckert zu beschäftigen. Mhm. Und auf der anderen Seite scheint zumindest mir die Auseinandersetzung mit Eckert ziemlich reflexhaft zu bleiben in dieser Diskussion gerade. Also es geht gerade wenig darum, was sie tatsächlich sagt oder welchen Inhalt man daraus ziehen kann, sondern es bleibt relativ reflexhaft. Das heißt, damit meine ich in der Debatte, darum fehlen mir gerade ein bisschen die inhaltlichen Argumente. Mhm. Sondern sie ist sehr moralisch aufgeladen.
Ja, so bleibt auf dieser Empörungsebene eigentlich.
Genau.
Ja. Vielleicht bevor wir auf Lisa Eckert selbst zu sprechen kommen, wie beurteilst du denn diese Kritik, die an ihr geübt wird? Also ist das gerechtfertigt? Ist das, was da passiert, antisemitisch, rassistisch?
Also ich finde, viele ihrer Beiträge reproduzieren antisemitische, rassistische und auch frauenfeindliche Klischees. Also das ist ganz eindeutig. Und wir wissen aus der Forschung zu gruppenbezogener menschlichen Feindlichkeit, dass das sehr gefährlich ist. Großteils sind die Stereotype, die sie da aufruft, auch nicht besonders raffiniert konstruiert oder so, sondern das ist tatsächlich einfach meistens die platteste Form von offenem Antisemitismus, Rassismus und Sexismus, den sie da zeigt. Also wir kennen das zum Beispiel auch aus der Schulbildung, wo versucht wird, Kinder gegen Antisemitismus zu immunisieren, indem ihnen der Schrecken der Karikaturen aus Nazi-Zeitungen gezeigt werden, was nie funktioniert, sondern dadurch verstärkt man diese Bilder eigentlich nur. Und dass jetzt in diesem Fall vor allem jüdische Organisationen Kritik auch an ihrem Auftreten üben, finde ich deswegen sehr verständlich und auch richtig.
Ja.
Vor allem auch deshalb, weil der Antisemitismus sich ja auch immer stark über Gerüchte und Witze erhalten und verbreitet hat.
In der Geschichte generell.
Genau. Einfach, ja. Ich muss auch an der Stelle sagen, also ich finde da auch nichts Lustiges dran. Aber in den Interviews zu dieser Debatte, und das finde ich spannend, streicht Eckert eigentlich deutlich heraus, dass sie versucht, gegen Antisemitismus und Rassismus zu polemisieren.
Okay, das sagt sie quasi, das ist ihre Intention genau, eigentlich. Okay.
Sie sagt es sehr deutlich. Vielleicht kommen wir später noch darauf zurück, warum diese Form eben meiner Meinung nach nicht taugt, um das zu machen, was sie machen will. Ich habe mir die betreffenden Passagen, um die es jetzt in der Debatte um sie geht, und einige ihrer anderen Auftritte angehört. Und ich bin mir relativ sicher, dass sich mit der Debatte um Eckert das eigentliche gesellschaftliche Problem mit Antisemitismus und Rassismus, das sie ja aufgreifen will, erst recht zum Verschwinden gebracht wird.
Okay.
Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob ich mich damit zu weit aus dem Fenster lehne, das kann sein, aber ich glaube, dass uns die Auseinandersetzung mit Lisa Eckert und ihren Auftritten und dem, was sie da vortragt, sehr viel mehr über die Ohnmacht gegenüber dem Antisemitismus, wie er gerade tatsächlich existiert in der Gesellschaft, dass sie uns dafür eigentlich sehr viel in die Hand geben kann.
Wie genau meinst du das? Kannst du das noch ein bisschen erklären?
Also Eckert sagt selber, dass es ihr um den Umgang mit sozialen Minderheiten in der Gesellschaft geht. Oft geht es bei ihr auch um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Die sind jetzt keine soziale Minderheit, sondern die Mehrheit, deswegen lassen wir die einfach mal außen vor.
Ja.
Aber sie sagt, und das zum Beispiel auch in einem Ö1-Interview vor ein paar Tagen, dass es ihr nicht um diese Minderheiten geht, also nicht darum geht, wie Juden oder Schwarze sind, sondern um den gesellschaftlichen Umgang mit sozialen Minderheiten, den sie bearbeiten will. In einem Interview mit der Wiener Zeitung von gestern zum Beispiel streicht sie die antisemitische und antirassistische Intention, die sie eigentlich hat, auch sehr stark heraus.
Okay, spannend.
Und sie sagt, sie versucht es darüber zu lösen, dass sie ihr Publikum auf die eigenen Vorurteile stoßt, die sie ihnen unterstellt.
Okay.
Das heißt, sie möchte dem Publikum, so wie sie sagt, einen Spiegel vorhalten. Was eigentlich heißt, sie geht davon aus, dass ihr Publikum, das sich selbst als vorurteilsfrei und universalistisch menschenfreundlich sieht. Also sie geht davon aus, dass sie ein sehr liberales Publikum vor sich sitzen hat, wenn sie auf der Bühne steht.
Mhm.
Und dass sie, wenn sie mit blanken Vorurteilen, also wirklich mit ganz plumpen Rassismus und Antisemitismus dieses Publikum bespielt, dass sie dann Lachen und Applaus kassiert und die Leute dann darüber selbst nachdenken.
Okay.
Weil sie sich ja selber als vorurteilsfrei und menschenfreundlich sehen.
Und sich dann und dabei ertappt fühlen quasi, genau. Dass sie darüber lachen und dieses sich dabei ertappt fühlen soll eine Reflexion auslösen. Oder
genau, voll. Am Idee, entspannten okay. Kabarettabend kann es dann aber drüber lachen und stellt sich wahrscheinlich vor, ja, entweder, es gibt dann glaube ich zwei Szenarien, entweder sie glaubt, die Leute gehen dann raus und denken sich, okay, hätte ich nicht lachen dürfen, vielleicht muss ich da trotzdem nochmal nachdenken drüber. Oder sie glauben, das ist was für die Dumme, für die Ewiggestrigen. Es geht nur die anderen was an, aber ich bin da ja.
Genau.
Lisa Eckert sagt, das fand ich ganz witzig, zum Beispiel als Zitat, mir macht es Spaß, in den Wunden meines eigenen Milieus zu stierlen und die Leute in die Bredouille zu stürzen und sie nicht mit einer selbstgefälligen Überheblichkeit nach Hause zu schicken. Ich finde, das sagt relativ viel darüber, was sie sich dazu denkt. Mhm. Nachdem ich mir ein paar andere Auftritte von ihr angeschaut habe, würde ich auch sagen, sie beschäftigt sich mit dem liberalen und vor allem linksliberalen Umgang mit Minderheiten. Der Versuch der Mehrheitsgesellschaft immer und immer wieder zu erklären, die Vorurteile gegenüber Juden und Schwarzen, die es gibt, die stimmen gar nicht. Diese, unter Anführungszeichen die anderen, die sind ja Menschen wie wir alle auch. Liberalen sagen also, Antisemitismus und Rassismus, da geht es um falsche Vorurteile und man muss diese Vorurteile aufbrechen und sagen, die sind nicht wahr, weil die Menschen sind gar nicht so, wie diese Vorurteile das sagen. Die Strategie der Liberalen ist dann Aufklärungsarbeit und dem Vorurteil geleiteten Bild von Juden und Schwarzen ein aufgeklärtes Bild gegenüberzustellen und das zu ersetzen. Und ich glaube, genau die Strategie, wie man mit Antisemitismus und Rassismus umgeht, die greift Lisa Eckert auf und will den Leuten einerseits aufzeigen, dass sie selbst in Ressentiments befangen sind und treibt diese Strategie andererseits dann an ihre Grenzen, indem sie verschiedene soziale Minderheiten oder Opfergruppen, wie sie auch nennt, gegenüberstellt und fragt, zu wem hält man denn jetzt, wenn die plötzlich gegeneinander gehen? Mhm. Also wer ist dann mehr Opfer? Wer wird dann mehr in Schutz genommen? Ich muss sagen, ich finde die Debatte um Lisa Eckert deswegen spannend, weil sich daran diskutieren lässt, ob die Strategie zu sagen, Antisemitismus und Rassismus sind Vorurteile, die korrigiert werden müssen, ob diese Strategie nicht einfach zu kurz greift, um praktisch etwas gegen Antisemitismus und Rassismus zu tun.
Kannst du dafür vielleicht ein Beispiel geben? Also was du damit meinst, dass diese Strategie zu sagen, die sind aber gar nicht so, nicht funktioniert?
Ja klar, also ich nehme mal so ein ganz banales Beispiel aus meinem Alltag. Wenn ich meinem Opa versuche zu erklären, Opa, das stimmt ja doch gar nicht, dass die Ausländer alle Drogen dealen und dass überhaupt Österreicher auch Drogen dealen. Wenn ich das Argument benutze, dann stimmt das natürlich vollkommen. Also ich habe offenkundig recht, das ist einfach wahr. Aber dieses Faktum hat bei meinem Opa seit Jahrzehnten nicht dazu geführt, dass er irgendwas überdacht hat.
Ja.
In den meisten Fällen kramt er einfach jedes Mal die Kronenzeitung raus und legt mir den einen Artikel vor die Nase, wo er sagt, ja, aber doch, das stimmt doch. Mhm. Also dieses rationale Argument, das eine Ausländer sein hat mit dem anderen kriminell zu sein, überhaupt nichts miteinander zu tun und da gibt es keine logische Korrelation dazwischen, das zieht dann nicht wirklich.
Mhm. Ja, das ist dieses Aufklärerische, man muss doch die anderen nur aufklären und dann sind sie irgendwann frei von Rassismus und Antisemitismus und Sexismus, das wirkt wohl nicht.
Genau, ich glaube, genau darum geht's. Und ich glaube, das ist der eine Punkt, den man aus Eckarts Auftritten rausnehmen kann.
Hm. Sie will eigentlich eher auch drauf hinaus, aber ja, scheitert vielleicht, oder? Ich meine, vielleicht kommen wir eh gleich auf die Auftritte von Eckart selbst zurück, wie du das einschätzt. Also weil du eben gemeint hast, die Funktion, also sie versucht das, sie legt ihre Intention in diesen Interviews, die du gerade vorher zitiert hast, dar. Aber du meinst, die funktionieren in dieser Form nicht. Also sie schafft eigentlich nicht, was sie erreichen will. Also eben dieses Aufrütteln des eigenen Publikums, dieses Spiegelvorhalten, dass das letztlich nicht funkt, oder?
Ja, voll. Ich glaube, sie wirft ihrem Milieu halt vor, selbstgefällig zu sein und nicht zu sehen, dass diese Strategien von liberalen Gerechtigkeitsvorstellungen nichts an den eigenen Vorurteilen ändert, auf der einen Seite. Genau. Und ich glaube, da würde ich ihr sogar zustimmen. Und zum anderen setzt sie sich selber halt betont selbstgefällig auf die Bühne und bemüht sich, das Vorurteil blank und kalt lächelnd zu präsentieren und das Publikum dann darauf zu stoßen, dass es sich in seiner Selbstgefälligkeit suhlt, aber den wirklichen Problemen der Welt machtlos gegenübersteht. Und ich glaube, das impliziert ja auf jeden Fall den Wunsch, mit ihrer Polemik Reflexions- und Änderungsprozesse anzustoßen. Aber während sie sich relativ klar darüber ist, dass das bei rechten Antisemiten gar nicht geht, das schreibt sie sehr deutlich in einem Interview mit der Wiener Zeitung vom letzten Freitag, macht trotzdem Eindruck, als hätte sie die Hoffnung für ihr linksliberales Publikum schon, dass da dann der Moment einsetzt, wo Leute anfangen, darüber nachzudenken, ist das denn der gescheite Umgang mit Antisemitismus und Rassismus und Frauenfeindlichkeit oder brauchst du vielleicht was anderes? Also ob die rechten Antisemiten antisemitisch wären ohne Verstand und Anstand, aber die Linksliberalen trotz Verstand und Anstand. Also ich glaube, sie stellt es dann auch so ein bisschen gegenüber in der Art und Weise, wie sie unterschiedliche Zielgruppen benennt und anspricht und was sie sich davon erwartet.
Meinst du, Kabarett sollte das überhaupt machen? Also ist das die Aufgabe von Kunst, von Kabarett in dem Fall, antisemitische und rassistische Ressentiments aufzuzeigen und Leute darüber weniger rassistisch und antisemitisch werden zu lassen. Klappt das überhaupt?
Also ich glaube nicht, dass das klappt. Ich glaube, dass sich Antisemitismus und Rassismus überhaupt nicht über Polemik aufsprengen lassen. Also wenn man zum Beispiel auch in die Geschichte schaut, das ist ja hier wirklich nicht die erste Kabarettistin oder Komikerin, die auf die Idee kommt. So. Mhm. Und da gab es auch schon eine Debatte vor uns. Karl Kraus war zum Beispiel einer der, finde ich, spannendsten Polemiker der Zeit während des Nationalsozialismus. Und der schrieb zum Beispiel 1933, mir fällt zu Hitler nichts ein. Mhm. Also er hat damals gemeint, Hitlers Reden sind so abstrus, so eindeutig irrational, dass durch Polemik und Satire sich nichts weiter aufzeigen lässt. Mhm. Also dass man mit aufmerksamen Augen nicht sowieso schon sehen kann. Und nach Kraus selbst, der eher eigentlich liberal bis zunehmend konservativ war, war die Aufgabe von Polemik, Ungesagtes sprachlich hervorzuheben, damit darüber eine Reflexion stattfinden kann. Also das war so explizit die Funktion, die er dem zugesprochen hat. Mhm. Dinge sagbar machen, die eigentlich in der realen Welt nicht gesagt werden, ja, damit man darüber reden kann. Das macht der Komiker. Und er sagt so, aber wobei Rassenwahn und Antisemitismus die Reflexion so selbstbewusst verworfen wird, bringt das nichts mehr, mit Polemik Sachen hervorzukehren, weil die sagen eh alles selber.
Ja, ja.
Also was soll da noch aufgedeckt werden?
Man muss
da
nichts überzeichnen, genau, und wiederholen. Das liegt alles am Tisch.
Das ist eigentlich schon eine wahnsinnige Karikatur. Mhm. Und ich glaube, linksliberales Publikum glaubt oft selbst erhaben zu sein über sowas und sieht sich selbst als etwas Besseres. Und ich finde, da ist eigentlich schon eine fehlende Reflexion. Mhm. Also wenn man sich als etwas Besseres fühlt, dann ja meistens, wenn man zu wenig über sich selbst nachdenkt.
Wenn Kunst, wenn Kabarett, wenn Satire das nicht kann, Was ist dann ein Umgang mit Antisemitismus, den es bräuchte, der zu so einer Form von Reflexion oder einfach einer prinzipiellen Veränderung dann führen könnte bei Leuten? Wenn wir sehen, okay, das, was Lisa Eckert probiert, die ja selbst auch Teil dieses Milieus ist, dem sie den Spiegel vorhalten möchte, das funkt nicht.
Hm. Also aus der Antisemitismus-Theorie gibt es da den Standpunkt, dass die Aufklärung darüber, wie Juden und Jüdinnen denn nun wirklich sind, gar nicht der Punkt ist, den man machen muss. Also dass dieser Moment der Aufklärung, wie ist denn die Welt wirklich, dass der bei Wahnvorstellungen nicht wirklich hilft und nicht funktioniert. Jean-Paul Sartre, finde ich, hat da was Spannendes dazu erarbeitet. Das ist ein französischer Philosoph, der im Zweiten Weltkrieg in der Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat. Der hat das zum Beispiel in ein Porträt eines Antisemiten gezeichnet. Also ein Buch geschrieben über Antisemitismus. Sartre sagt, es gibt den Antisemiten nicht deshalb, weil er ein falsches Bild von Jüdinnen und Juden hat und deshalb auf den vermeintlich bösen Charakter von Juden und Jüdinnen schließt, sondern er meint, es funktioniert umgekehrt. Die Antisemiten glauben schon daran, dass Juden böse sind und suchen sich dann Beispiele, die sie als Belege heranziehen können. Mhm. Nach Sartre ist deswegen reales Wissen für den Antisemiten vollkommen irrelevant. Mhm. Der Antisemit hat die Juden sowieso im Verdacht, ihm oder der Gemeinschaft zu schaden und wird darüber immer konkrete Anlässe finden. Widerlegt man den konkreten Anlass, sucht er sich dann im besten Fall einfach einen neuen Grund, die Juden zu hassen, wenn er die Widerlegung überhaupt zur Kenntnis genommen hat.
Ja.
Deshalb fordern kritische Theoretikerinnen des Antisemitismus, wie auch Theodor Adorno, auf das Subjekt des Antisemitismus, also auf den Antisemiten zu fokussieren, um herauszufinden, warum will denn der das?
Mhm.
Und nicht darauf zu schauen, was machen Jüdinnen und Juden. Warum braucht der Antisemit diesen Hass in Form des Verdachts gegen den Juden? Warum will er, dass sich in den Juden das Böse der Welt verkörpert?
Mhm.
Und nicht, was machen Jüdinnen und Juden? Das ist, glaube ich, vollkommen irrelevant. Und die sind daran auch nicht schuld.
Mhm. Also eigentlich die Perspektive verschieben.
Genau. Es geht eher die Frage, okay, nicht zu schauen, was macht das Objekt des Hasses, sondern eher, was macht das Hass an das Objekt? Mhm. Warum wollen...
Was bringt den Hass da hervor eigentlich?
Genau. Warum werden Leute Antisemiten?
Mhm. Ja.
Und ich glaube, dabei geht es vor allem darum, dass wir Menschen nach Erklärungen für Versagungen und Leiden suchen. Leiden können wir an Erfahrungen in der frühen Kindheit und im Erwachsenenwerden, genauso wie an den Zumutungen des Kapitalismus. Also, dass wir arbeiten gehen müssen, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen müssen, dass man arbeitslos wird und immer weiter weiß, also alle diese Sachen.
Mhm.
Und immer wieder geraten wir durch unser Wirtschaftssystem auch an die Frage, wird meine Zukunft positiv ausgehen? Viele fragen sich auch, wie soll ich den heutigen Tag bestreiten? Wie soll ich noch die Miete zahlen? Wie soll ich noch irgendwie meinen Kindern was zu essen organisieren.
Ja.
Und ich glaube, weil der Kapitalismus, aber auch der Prozess des Aufwachsens sehr komplizierte Prozesse sind, sind uns die Gründe des Leidens nicht immer klar und manche davon wollen wir auch lieber nicht wissen. Und der Antisemitismus setzt hier passend an und gibt den Menschen die Möglichkeit, ihre Leiden, die sie erleben, aber nicht aufklären können oder wollen, geschweige denn akut ändern können, aus einem Punkt heraus zu erklären. Das heißt, die Juden sind dann schuld an der Krise, am Kapitalismus, am Kommunismus, an Corona und weiß der Geier noch was an allem.
Ja,
also man sucht sich einfach einen Sündenbock. Für reale Wochen Probleme.
Wir, ja, die letzten Wochen haben wir sie wieder gemerkt, rund genau, um Corona, voll. Diese ganzen Verschwörungstheorien, die da hochgekommen
das geht,
sind.
Das kocht dann wieder voll hoch. Und ich habe der Antisemitismus konzentriert alles an unverstandenen Leiden in der Figur des Juden und der Jüdin und sucht sich dann seine empirischen Gründe, um nachträglich plausibel zu machen, warum die jetzt dran schuld sind.
Das heißt, es gibt zuerst den Antisemitismus und dann gibt es die Versuche der Erklärung genau. Dafür und die Suche nach Beispielen, warum das denn jetzt wirklich greift.
Voll. Weswegen das Suchen nach Möglichkeiten zu sagen, na, das stimmt überhaupt nicht, jedes einzelne Beispiel halt immer so ein Hinterherhinken ist.
Mhm.
Also ein aufklärerisches, na, das stimmt nicht. Und dann kommt ein anderes Beispiel, na, das stimmt ja auch nicht und das stimmt ja auch nicht.
Und man lässt sich halt auf dieses Spiel auch ein, dass man eigentlich nur verlieren kann.
Ja.
Weil so empirische Belege kann man immer an den Haaren herbeiziehen oder eigentlich Beispiele kann man immer an den Haaren herbeiziehen.
Also ich glaube, das Potenzial von Fakten ist da gegenüber dem Antisemitismus eigentlich sehr klein.
Wir sind jetzt gerade voll auf dieser theoretischen Ebene und das, ich finde es super spannend, aber es ist auch ein bisschen abstrakt und ich habe mir gedacht, vielleicht könnten wir einfach ein paar Ausschnitte aus den Auftritten von Lisa Eckert anhören und einfach nochmal konkret an dieser Nummer durchspielen, die jetzt überhaupt zu dieser ganzen Debatte über Antisemitismus geführt hat, was da passiert, was da für, mit Vorurteilen gemacht wird, was da mit Antisemitismus gemacht wird und welche Strategien da auch von ihr versucht werden zu fahren. Vielleicht sollen wir einfach mal reinhören.
Harvey Weinstein, Roman Polanski, Woody Allen. Kann man deren Filme noch guten Gewissens schauen? Wo wir doch nunmehr schmerzlich wissen, dass es sich bei diesen dreien allesamt um... Na, ich mag es gar nicht sagen. Und als wäre das nicht schlimm genug, belästigen sie auch noch Frauen.
Puh.
Ja. Ich muss sagen, ich finde, das ist eine plausible Aufschlüsselung davon, wie Antisemitismus heute in der Mehrheit der Bevölkerung, die eigentlich nicht antisemitisch sein will, wie das dort funktioniert.
Ja?
So, man spricht den Antisemitismus nicht aus. Man benennt es nicht.
Mhm.
Man benennt es nicht, dass die Menschen, über die man redet, Juden sind.
Yes. Ja?
Also sie sagt, es werden einfach Ersatzvorwürfe dann gesucht. Also es spielt mit ihrem Ich will es gar nicht sagen genau darauf an, dass die drei Männer Juden sind.
Mhm.
Und sie macht deutlich, dass es eigentlich der schlimmere Umstand ist, der vorerst nicht gesagt wird. Zudem dann doch noch dazu kommt, dass sie Frauen belästigt haben.
Mhm. So funktioniert der Schmäh, ja.
Ja, voll. Und das ist dasselbe Motiv, wie ich es vorher mit Sartre versucht habe zu zeichnen, nämlich die Antisemitin und der Antisemit identifizieren den Juden und wollen ihm dann nachweisen, warum sie ihn hassen.
Mhm.
Und die antisemitischen Anfeindungen gegen Harvey Weinstein und andere, die machen deutlich, dass es dann noch ein Thema ist, dass die Juden sind.
Mhm.
Ich muss sagen, ich finde diesen Typen ein riesen Arschloch.
Ja.
Aber wirklich nicht wegen seiner Religionszugehörigkeit.
Voll.
Also was hat das damit zu tun, dass die Juden sind? Überhaupt nichts natürlich so. Aber die Erzählung im Antisemitismus ist, dass die Juden eben so sind. Ich glaube, das Problem ist aber, also so plausibel die Darstellung ist, sie baut sie eben weiter und weiter, als ob die Darstellung von antisemitischen Motiven die Chance hätte, genau diese Motive zu bekämpfen. Und ich glaube, das hat es einfach nicht.
Mhm.
Also sie symbolisiert gerade etwas, ohne es halt irgendwie aufzulösen.
Ja. Also, und da, dann bleibt es halt einfach dabei, Antisemitismus mit Antisemitismus bekämpfen zu wollen.
Genau. Zumindest mit der Darstellung davon.
Ja. Sollen wir einen zweiten Ausschnitt auch reinhören vielleicht?
Mhm.
Es geht ja noch weiter.
Ja.
Weinstein, Polanski, Ellen, geborener Ellen Königsberg. Finden Sie dieses MeToo nicht auch antisemitisch? Es ist ja wohl nur gut und recht, wenn wir den Juden jetzt gestatten, ein paar Frauen auszugreifen. Mit Geld ist ja nichts gut zu machen. Ich meine, den Juden Reparationen zu zahlen. Das ist wie Didi Mateschitz ein Red Bull auszugeben.
Also das sind gleich mehrere antisemitische Stereotype.
Mhm.
Ich sehe sie einfach mal aus.
Sie spart nicht
damit. Nein, sie spart gar nicht. Also erstens mal die Verbindung von Juden und Geld. So. Dann die auch nicht neue Fantasie über die Lüsternheit von Juden. und schließlich der implizite Vorwurf, die Juden hätten aus dem Holocaust Profit geschlagen. Also ich glaube, schlimmer geht's einfach nicht mehr. Mhm. Kann man, also ich weiß nicht, ob man das noch kompakter zusammenfassen kann.
Ja.
Und weil sie eben noch schon genug Geld haben, sollen sie eben auch anders weiter entschädigt werden. Also es ist absurd. Das alles sind supergängige Motive vom heutigen Antisemitismus.
Ja.
Auch durch viele Studien einfach belegt.
Die es gleichzeitig auch schon richtig lange gibt. Also es ist auch eben nichts Neues.
Nichts Neues, so plump wie möglich und so kompakt wie möglich zusammengefasst. Und ich frage mich halt echt, wie soll diese Wiederholung von Vorurteilen jetzt eine Reflexion beim Publikum auslösen?
Mhm.
Also das im besten Fall halt Widerstand. Oder? Also im besten Fall geht es dem Publikum so wie uns jetzt gerade, dass man sich denkt, oh, what the fuck.
Mhm.
Unfassbar eigentlich. Ich glaube, also was ich spannend finde, ist über Rechte, sagt Lisa Eckert, dass jemand von einer rechten Partei in keinem Kabarett sitzt und sagt, ja stimmt, ich bin ein Depp. Aber jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich einen sehr guten Witz über mich gehört.
Mhm.
Sagt niemand. Und sagt sie auch, dass sie weiß, dass das niemand sagt. Aber ich glaube, aus einem liberalen Milieu, also aus ihrem Publikum, sagt das halt auch niemand, oder? Also,
Sie glaubt aber, dass genau das da funktioniert, über diese plumpen
Scherze. Ja, und ich weiß nicht, wie man zu diesem Schluss kommen kann. Ich glaube, wenn, dann sagt man sich eher Quatsch. Ich bin geläutert, ich darf darüber lachen, weil ich bin ja eh kein Antisemit.
Mhm.
Ja. Also ist, glaube ich, eher das Gegenteilige, der gegenteilige Effekt, der eintritt.
Stimmt, ja. Wie du eh auch sagst, Lise Eckert teilt ja gegen alle aus. Es geht in einem dritten Ausschnitt auch noch weiter. Hören wir in den vielleicht mal rein.
Doch MeToo trifft nicht nur Juden, sondern neuerdings auch Schwarze, wie Morgan Freeman und Bill Cosby, sowie den schwulen Kevin Spacey. Wenn jetzt noch ein Rollstuhlfahrer einer Dame zu lang aufs Gesäß schaut, was zugegeben in seiner Position nicht zu tun sehr schwierig ist, oder noch besser, wenn ein Mann, der einmal zuvor eine Frau war, sein chirurgisch konstruiertes Tatar von Gemächt ungefragt voll Nostalgie an seinem einstigen Geschlecht reibt. Was tun wir dann? Was tun, wenn die Unantastbaren beginnen, andere anzutasten? Der feuchte Albtraum der politischen Korrektheit. Die heilige Kuh hat BSE.
Ich glaube, wichtig ist da die Doppeldeutigkeit von dem Wort unantastbar. Weil unantastbar ist einerseits jemand, den man nicht anfassen will, mhm, und andererseits jemand, den man nicht anfassen darf, weil er geschützt wird.
Mhm.
Und ich finde, das zeigt deutlich, wie der Antisemitismus heute fortlebt. Einerseits in einer fortdauernden Ablehnung von Juden und in Ressentiments und Vorurteilen, oder zumindest einem empfundenen Unbehagen beim gleichzeitigen Empfinden über sie nichts Schlechtes sagen zu dürfen.
Aha.
Dass die liberale Strategie der Aufklärung darüber, wie die Minderheiten wirklich sind, die versagt.
Aha.
Und damit siegt das Vorurteil. Zumindest sobald sich ein Beispiel finden lässt, wo Angehörige dieser Minderheit sich selbst etwas Verbotenes tun. Ich finde, das sieht man da, das finde ich, also bei all dieser Ekelhaftigkeit von ihrem Auftritt sieht man das, finde ich, ganz deutlich. Also sie sagt da was sonst in solchen Debatten wenig gesagt wird. Nämlich wirklich dieses, sie adressiert das eigentlich sehr deutlich, man steht mit dem Rücken zur Wand. Aha. Wenn diejenigen, die von Diskriminierung betroffen sind, selbst diejenigen werden, die Diskriminierung ausüben. Also Juden, Schwarze, Rollstuhlfahrer, Transmänner, Frauen, alles Gruppen, gegen die man in der liberalen Blase und auch in der Linken nichts sagen soll. Weil, und das stimmt ja auch, der Rest der Gesellschaft Vorurteile gegen sie schürt, die nicht stimmen und die verletzen und die nicht richtig sind und die man nicht unterstützen will. Und natürlich soll man nichts gegen Weinstein sagen, weil er ein Jude ist, weil das hat mit seinem Tätersein gegenüber einer Frau auch überhaupt nichts zu tun.
Mhm.
Aber es wird dennoch getan und daran zeigt sich die Ohnmacht dieser liberalen Besänftigungsstrategie, die für alle Gruppen gleiche Teilhabe wünscht, ohne an den Strukturen der Diskriminierung wirklich was zu verändern, sondern nur die Sprache darüber zu verändern. Also nur zu sagen, man darf Dinge nicht mehr adressieren, weil sie sofort in Verbindung mit anderen Dingen gebracht werden könnten, die aber falsch sind.
Mhm. Ja.
Und das ist tatsächlich, also bei allen Schwierigkeiten, die ich damit mit Eckert habe und wo ich finde, das funktioniert nicht, was sie sagt, den Punkt bringt sie raus.
Ja.
Und der kann eigentlich für linke Herangehensweise an Antisemitismus zumindest gut diskutiert werden.
Ich finde, in diese Kerbe schlägt auch diese letzte Formulierung, oder? Diese heilige Kuh hat BSE.
Ja, voll. Oder? Voll. Ich verstehe das als, die politische Korrektheit wird wahnsinnig, weil sie nur mehr in Gut und Böses sortiert und es gibt dann nur mehr das eine und das andere, aber die Menschen lassen sich nicht Die sind viel vielschichtiger als gut oder böse. Mhm. Der Auftritt von ihr geht noch weiter und ich finde, dann wird es noch deutlicher. Vielleicht können wir uns den Schluss davon noch anhören.
Ja, fix.
Aber am meisten enttäuscht es von den Juden. Da haben wir immer gegen diesen dummen Vorwurf gewettert. Denen ging es nur ums Geld. Und jetzt plötzlich kommt heraus, denen geht's wirklich nicht ums Geld. Denen geht's um die Weiber. Und deswegen brauchen sie das Geld. Ja. Da haben wir unsere Schützlinge endlich aus den Fängen der Rechten befreit. Und dann tun sie sowas. Untereinander. Was ist denn das für ein sittlicher Inzest, wenn sich ein Opfer an einem Opfer vergreift? Da kennt sich ja kein Mensch mehr aus. Belästigte Frau schlägt offenbar Jude. Jude wiederum schlägt Flüchtling. Flüchtling aber schlägt belästigte Frau. Und es bleibt das Rätsel offen, wie kriegt man alle drei über den Fluss? Dankeschön.
Na, Spaß beim Zuhören macht es nicht, ne? Aber das soll es laut Eckert ja auch nicht.
Gleichzeitig ist sie Kabarettistin und kassiert Kohle dafür, dass die Leute genau darüber lachen. Also es ist ja kein brechtsches Theater, das sie da macht, wo Leute sich selbst erkennen und irgendwie genau und Reflexion ausgelöst wird. Sie will ja Lacher dafür kriegen. Das,
ja, auf jeden Fall. Ich finde, die Position, aus der sie spricht oder in die sie sich da stellt, als Kabarettistin, ist halt die von einer sehr überheblichen Liberalen, die über den Dingen steht und sich darüber ärgert, dass die Opfergruppen bzw. sozialen Minderheiten sich nicht an die Regeln des guten Benehmens halten. Mhm. Und so grauslich das ist, aber mir fallen da schon Parallelen auf zur wirklichen linken Herangehensweise an solche Debatten oft. Das karikiert, denke ich, schon stark das linksliberale Verhalten gegenüber Diskriminierungserfahrungen. Auch dieses Enttäuschtsein darüber, wenn diejenigen, die man wohlbemerkt ungefragt versucht zu retten, dann nicht spuren oder sich nicht so verhalten, wie man sich das wünscht. Also das, wie sie einsteigt, so wie sie sagt, aber am meisten enttäuscht es von den Juden, jetzt haben wir sie so lange gegen diese dummen Vorurteile gewettert und gerettet. Mhm. Ich glaube, das ist schon etwas, was Menschen also gut gemeint real auch so fühlen.
Ja.
So ein, man haut sich ins Zeug, um Leute von Vorurteilen zu retten und dann sind die nicht dankbar.
Mhm.
Hat ja auch niemand danach gefragt.
Oder sind einfach nicht von Grund auf gute Menschen, genau. Weil niemand einfach nur ein guter Mensch ist und leisten sich Vergehen oder Verbrechen oder ich weiß nicht was und das ist dann, wird dann als Undankbarkeit gelesen, weil es auch keine anderen Möglichkeiten und Denkmöglichkeiten gibt, damit umzugehen.
Ja, und ich finde, also mir sträubt sich da irgendwie alles. Ich finde, das ist halt nicht die Schuld von betroffenen Leuten. Also die haben sich nicht so zu verhalten, wie andere sich das wünschen. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Menschen dürfen halt Fehler machen.
Aber was sollen wir denn mitnehmen aus dem Auftritt von Eckert? Also ich verstehe das jetzt so, dass du sie ja schon einerseits dafür kritisierst, dass sie etwas versucht, was sie nicht schafft und dass du auch klar sagst, dass sie antisemitische und rassistische Bilder schürt. Aber andererseits ist mein Eindruck, probierst du da jetzt schon darin zu suchen, was wir als Link aus dieser Debatte und aus dem ganzen Umgang mit Eckert daraus ziehen können. Also was wäre denn das, was wir daraus ziehen können? Was können wir denn mitnehmen aus dieser Debatte?
Also ich finde es schwer, das muss man auch klar zu sagen. Und so abschließend bin ich mir bei der Sache auch nicht sicher. Aber zwei Thesen hätte ich anzubieten. Ich glaube erstens, was ich jetzt eh schon mehrere Male gesagt habe, aber was ich betonen möchte, ist, die liberale Strategie gegen Antisemitismus und Rassismus greift zu kurz. Also Antisemitismus und Rassismus werden oft verstanden als falsche Vorurteile, die man aufklären muss. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Mhm. Aufklärungsarbeit greift da einfach, es adressiert zu wenig. Und ich glaube, das adressiert Eckert auf eine Art und Weise, die, wie schon ja gesagt, meiner Meinung nach nicht funktioniert bei ihrem Publikum. Aber das ist schon etwas, was sie versucht.
Mhm.
Ich glaube, die Erkenntnis, dass Antisemitismus und Rassismus mehr sind als falsche Vorurteile, die ist aber, glaube ich, sehr wichtig für linke Politik, die sich selbst ernst nehmen will und daher das Ziel formuliert, wir schaffen Antisemitismus und Rassismus aus der Welt.
Mhm.
Das bringt mich auch schon zur zweiten These. Als Linke stehen wir heute eigentlich schlecht da. Und ich glaube, wir haben in unseren Zielsetzungen viel von den liberalen Aufgaben übernommen. Zum Beispiel das gleiche Recht auf Ausbeutung für soziale Gruppen zu fordern, mhm, anstatt an einer neuen Welt zu bauen. So wichtig der Kampf gegen Diskriminierung ist, das ist auf jeden Fall, also ich finde das sehr relevant, aber viel zu häufig gerät aus dem Blick, mehr darüber zu reden, wie wir verhindern, dass Leute Antisemiten und Rassisten werden.
Mhm.
Also es geht nicht nur darum, die schlimmsten Auswüchse von Antisemiten oder antisemitischen Verhalten abzudecken oder irgendwie zu schmälern, sondern es geht auch darum, sich zu fragen, wie werden Leute überhaupt so? Ja. Warum wollen die das?
Welche Prozesse führen überhaupt genau. dorthin? Ja.
Die werden ja nicht als Antisemiten geboren, sondern die werden dazu gemacht. Und diesen Prozess zu verstehen, herauszufinden, was ist es, das Menschen zu Rassisten macht und welche Praxis müssen wir entwickeln, um hier andere Kanalisationen für das erlebte Leiden zu schaffen. Ich glaube, darin liegt ein Kern zu knacken, wenn wir die rassistische und antisemitische Tradition brechen wollen in unserer Welt. Ich glaube, dabei geht es dann eben nicht nur um falsche Vorurteile, sondern wenn wir die Sozialisationstheorie ernst nehmen, dann geht es darum, die gesellschaftlichen Strukturen daraufhin abzugehen, wo biegen Menschen da falsch ab und was können wir tun, dass sie andere Erfahrungen machen, als ihren Hass auf gesellschaftlich vorgefertigte Minderheitenbilder zu projizieren und dorthin zu lenken. Und jetzt nochmal ganz einfach ausgedrückt, wir Linke sollten aufhören zu versuchen, die falschen Bilder zu korrigieren, sondern herausfinden, woher sie kommen und warum Menschen diese Bilder wollen. Für die Debatte um Lisa Eckert würde ich sagen, ich glaube, während sich die liberalen Medien gerade drum herum drücken zu sehen, wo Eckert recht hat mit der Kritik genau gegen dieses Milieu, dort weigert sich Lisa Eckert selber zu sehen, dass ihre Strategie, in die Wunden ihres Milieus reinzugehen, dass die Strategie ebenfalls vor den Grenzen der Aufklärung Halt macht. Mhm. Also sie fällt letztlich, glaube ich, in die gleiche Falle, in die sie ihr Publikum reinfallen sieht.
Sarah, vielen, vielen Dank für deine so detailreiche Analyse. Finde ich total spannend. Danke für deine Perspektive auf den Lisa Eckert-Konflikt, die, finde ich, nochmal nämlich eine ganz andere Seite aufmacht, nämlich eben nicht nur die Frage stellt, wie und was Satire überhaupt darf, was Satire überhaupt kann, sondern wie wir Antisemitismus und Rassismus als Linke begegnen müssen, wenn wir effektiv etwas dagegen machen wollen. Danke, dass du da warst, beziehungsweise danke, dass ich bei dir in Tirol sein durfte.
Danke für die Einladung.
Das war's auch schon mit unserer ganz neuen Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge erwartet euch schon nächsten Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple iTunes, auf unserer Website www.jungelinke.at und sonst auch überall dort, wo ihr Podcasts gerne hört. Ja, unsere Summer School geht gerade in den Endspurt. Noch 2 Wochen lang finden in ganz Österreich Seminare, Workshops, Wanderungen statt. Und wir sind tatsächlich einfach fast ausgebucht. Es freut mich auch total. Ich habe auf einem Seminarwochenende eine Person kennengelernt, die über den Podcast von der Summer School erfahren hat. Das hat mich total gefreut. Deswegen auch hier nochmal der Aufruf. Es gibt noch ein einziges Seminar mit Restplätzen. Und zwar ein sehr cooles mit dem Titel Feministische Theorie und Praxis diskutieren. In Schwaz, auch hier in Tirol. Von 21. bis 23. August. Und auf dem Seminar, da könnt ihr nicht nur die Sarah treffen, wie sie es anfangs erzählt hat, sondern dort gehen wir der Frage auf den Grund, ob Frauen eigentlich Geld für Hausarbeit bekommen sollten oder warum manche Arbeit in der Gesellschaft eigentlich bezahlt ist und andere nicht und wie man all das mit Marx und seinen Kritikerinnen besser verstehen kann. Also ergattert jetzt die letzten Restplätze für dieses sehr coole Seminarwochenende und meldet euch an auf www.jungelinke.at/summerschool. Ich hoffe, wir sehen uns dort und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann!